Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Es ist fast ein Jahr her, dass in Syrien das Regime gestürzt wurde und Langzeitherrscher Bashar al-Assad Hals über Kopf aus der Hauptstadt Damaskus fliehen musste. Und fast gleichzeitig mit dem Ende des Bürgerkriegs kam hier in Deutschland die Frage auf, ob denn nun Hunderttausende Syrerinnen und Syrer, die vor diesem Krieg nach Deutschland geflohen waren, jetzt zurück in ihre Heimat kehren sollten. Nun war Außenminister Jörn Wadephul von der CDU vergangene Woche in Syrien, nicht nur hier in Damaskus Innenstadt, sondern hat mit eigenen Augen gesehen, dass es nicht überall noch so intakt aussieht. Und hat daraufhin eine schnelle Rückkehr der Menschen dorthin in Frage gestellt. Dabei wollte die Union doch eigentlich mehr Härte in der Flüchtlingspolitik zeigen, auch mit Abschiebungen und Rückführungen nach Syrien. Wie passt das zusammen? Über Klärungsbedarf in der Union, Philipp Kunschner.
Vor genau 10 Jahren musste Yaman Ghazi fliehen, aus dem syrischen Homs nach Deutschland. Sein Wohnzimmer hier, sein neues Zuhause, Chemnitz, seine neue Heimat. Hier wollen sie nicht weg.
Für meine Kinder, das ist der 100% geht nicht. Weil meine Jungs jetzt Deutsch reden, Deutschfreunde, Deutschkultur auch.
Die Familie hat Bleiberecht, hofft auf Einbürgerung. An eine freiwillige Rückreise denken sie nicht, auch wegen der Zerstörung in Syrien. Diese Bilder waren es, die vergangene Woche einen bleibenden Eindruck bei Außenminister Wadephul während seiner Syrienreise hier nahe Damaskus hinterlassen haben. Eine schnelle, freiwillige Rückkehr angesichts der Zerstörung für ihn schwer vorstellbar.
Ich glaube, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, weil in der Tat doch sehr viel an Infrastruktur in diesem Land zerstört ist. Das wird nicht allzu viele jetzt dazu bewegen, kurzfristig diesen Schritt zu machen.
In der Union aber klingt das teilweise anders.
Ich halte es für eine patriotische Pflicht, dass man seine Heimat wieder aufbaut, dass man dort mithilft. Und das gilt auch für die syrischen Flüchtlinge hier im Land. Natürlich sollen sie zu Hause mithelfen.
Auch CDU-Landespolitiker im Wahlkampf äußern sich ähnlich. Der Fluchtgrund für Hunderttausende Syrer war der mittlerweile beendete Bürgerkrieg. Somit muss jetzt ganz gezielt an einer Strategie zur schnellen Rückkehr dieser Menschen gearbeitet werden, sagt Sven Schulze, CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Eine Debatte und eine zentrale Frage. Geht es um Rückkehr, also die freiwillige Entscheidung, nach Syrien zurückzugehen, oder geht es um Rückführungen? Gemeint sind damit Abschiebungen. Von etwa 951.000 Menschen aus Syrien sind aktuell genau 10.700 ausreisepflichtig. Die meisten von ihnen sind Straftäter. Dass diese Gruppe zurückgeführt werden soll, das stellt die Union nicht in Frage. Der Innenminister verweist auf den Koalitionsvertrag.
Und wir sind auch dabei, mit Syrien Vereinbarungen zu machen, die die Rückführungen nach Syrien auch ermöglichen. Das ist der Auftrag, der sich aus dem Koalitionsvertrag ergibt. Und dieser Auftrag wird von mir entsprechend umgesetzt.
Dennoch, die AfD wirft der Union, Zitat, Abschiebungsverweigerung vor. Die Grünen reagieren auf die Diskussionen in der Union irritiert.
Ich finde es eher beunruhigend zu sehen, dass der deutsche Außenminister hier schon wieder von seinen eigenen Parteikolleginnen und Kollegen, man möchte sie ja gar nicht Freunde nennen, desavouiert wird und man ihm schon wieder widerspricht.
Am Abend dann der Kanzler, er sehe in den Positionen der Unionsparteien keinen Widerspruch.
Wir wissen ja, dass ein ganz großer Teil der Syrer auch zurückkehren will. Das werden wir fördern und wir werden auch dem Land helfen, es schnell wieder aufzubauen. Und noch einmal, es werden vor allen Dingen die Syrerinnen und Syrer gebraucht, um das Land wieder aufzubauen. Und genauso hat Joe Wadephul auch gesagt.
Es klingt alles nach einem großen Missverständnis. Unklar bleibt, wer, was, wann und wie meint.
Und dazu Markus Preis, der Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Markus, die Parteispitzen, die wiegeln da zwar ab, aber aus einem Guss scheint die Haltung der Union bei dem Thema da nicht zu sein. Was genau ist da los?
Ja, man versucht das in der Tat jetzt natürlich ein bisschen runterzuspielen, aber wenn man sich den eigenen Anspruch anguckt, den diese Regierung ausgegeben hat, nämlich eine interessengeleitete Außenpolitik wieder zu machen, da muss man sagen, bei dieser Reise hat man offenbar nicht so ganz genau geguckt, was da die deutschen Interessen sind, oder man hat es nicht besonders gut koordiniert. Im Koalitionsvertrag steht ja, dass man Rückführung auch nach Syrien wieder ermöglichen will. Wenn dann der Außenminister sagt, das ist eigentlich unzumutbar, ja, dann wirkt das nicht besonders wie eine Außenpolitik aus einem Guss.
Zumindest bei der Rückführung von Straftätern, da ist man sich sehr einig. Aber es geht ja auch um die Frage, was ist mit der großen Mehrheit der Syrerinnen und Syrer, die seit Jahren hier sind und hier Schutz gefunden haben. Wie realistisch und praktikabel wäre das überhaupt, jetzt da Hunderttausende möglicherweise zurückzuführen?
Also Hunderttausende zurückzuführen, das heißt gegen ihren eigenen Willen, kann man, glaube ich, Stand jetzt sagen, ist absolut nicht realistisch und ist auch nicht, um das es dem Innenminister gerade geht. Worum es dem Innenminister geht, ist eben in Verhandlungen zu kommen, Abschiebeflüge möglich zu machen und zwar für die, die ausreisepflichtig und erstmal nicht geduldet sind. Das sind ungefähr 1.000. Dann gibt es ungefähr 10.000 ausreisepflichtige Syrer, die aber momentan noch geduldet werden. Also das heißt, das Innenministerium arbeitet daran, bei diesen Zahlen, bei zum Teil auch Straftätern, eben dazu zu kommen, dass Rückführungen ermöglicht werden. Worum es da nicht geht, ist erstmal Hunderttausende zurückzuführen. Die könnten in dieser Größenordnung nur dann zurückkehren, wenn sie das eben freiwillig machen würden. Und da merkt man heute auch, dass es da auch eine gewisse Sorge gibt, zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen, wo man eben darauf hinweist, es gibt 7.000 Ärzte aus Syrien in Deutschland. Es gibt viele Syrer, die in Pflegeberufen arbeiten oder eben auch bei ganz normalen Handwerksbetrieben eben ihren Job gefunden haben, die man auch braucht als Fachkräfte. Also das heißt, das ist eine sehr sensible Diskussion, aber man kann, glaube ich, relativ deutlich sagen, auf absehbare Zeit ist die zwanghafte Rückführung von Hunderttausenden steht überhaupt nicht zur Debatte.
Und vor diesem ganzen Hintergrund, wie viel hat diese Debatte in der Union auch mit den aktuellen Umfragewerten der AfD zu tun und den anstehenden Landtagswahlen im kommenden Jahr?
Na, die Äußerungen des Außenministers an sich haben damit erstmal nichts zu tun, aber die Sorge derjenigen, die beispielsweise im Wahlkampf sind, die sind sehr groß, weil ja die Union gerade zeigen wollte, sie leitet eine Migrationswende ein, sie geht dieses Thema anders an, sie zeigt da klare Kante und versucht eben auch zum Beispiel mit Syrien in Kontakt zu kommen, Abschiebeflüge zu organisieren. Das sind gar nicht unbedingt immer die großen Zahlen, aber eben ein wichtiges Symbol. Und wenn sozusagen jetzt kommunikativ daran etwas geändert wird, dann gerät der ein oder andere dann doch schon ein bisschen in Panik, weil man eben auch sieht, die AfD nutzt das. Alice Weidel hat heute gesagt, dass die Union sozusagen die Abschiebung verweigern würde. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, wenn man die Diskussion jetzt sieht. Aber das kann eben in einem Wahlkampf daraus gemacht werden. Und da schrillen bei dem einen oder anderen die Alarmglocken.
Markus, vielen Dank für die Einschätzungen nach Berlin.
Gerne.
So groß wie US-Präsident Donald Trump und zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs den Waffenstillstand in Gaza feierten, so groß waren die Zweifel, wie stabil das sein würde, was da im ägyptischen Sharm el-Sheikh da genau heute vor 3 Wochen unterzeichnet wurde. Immerhin, trotz einiger Ausnahmen, die Waffenruhe hält weitestgehend. Doch das war ja sowieso nur der erste Schritt. Der Weg zu einem wirklichen Frieden im Nahen Osten, der da schon mal proklamiert wurde, der ist noch weit. Aber welche Fortschritte es überhaupt gibt seit diesem Tag, dazu haben sich heute in Istanbul die Außenminister von 7 mehrheitlich muslimischen Staaten beraten. Für die Menschen im Gazastreifen jedenfalls ist die Unsicherheit nach wie vor groß, wie Pia Steckelbach berichtet.
Al-Qarara im Süden des Gazastreifens. Mustafa Abdelbanna wünscht sich, mit seiner Familie endlich wieder in ein Haus zu ziehen. Sein eigenes ist komplett zerstört. Doch er weiß, das wird dauern. Er glaubt nicht, dass der Waffenstillstand hält. Erst haben wir uns gefreut. Wir haben gedacht, das ist das Ende des Kriegs. Aber dann gab es weitere Angriffe, Bombardierungen und Tötungen. Dabei hatten wir die Hoffnung, dass die Schulen und Kliniken wieder öffnen, wir unsere Leben zurückbekommen. Diese Betonklötze sollen die sogenannte gelbe Linie markieren, hinter die sich das israelische Militär zurückgezogen hat. Es kontrolliert weiterhin etwas mehr als die Hälfte des Gazastreifens. Laut Donald Trumps Friedensplan sollen sich die Truppen weiter zurückziehen. Wann ist unklar und auch, ob sie sich daran halten. Heder Sleiman teilt sich mit 8 Familienmitgliedern ein Zelt. Die Ruinen seines Hauses liegen im von Israel kontrollierten Gebiet. Dorthin gehen kann er nicht. Sein Wunsch für seine Heimat? Wir wollen keine ausländischen Kräfte. Wir wollen, dass die palästinensische Autonomiebehörde international anerkannt wird und Gaza regiert. Israel lehnt ab, dass sie sich in Gaza beteiligt. Bislang regiert sie nur im besetzten Westjordanland. Das Abkommen steckt immer noch in der ersten Phase. Weiterhin befinden sich 8 Leichen von Geiseln im Gazastreifen. Die Hamas ist nicht entwaffnet und Israel lässt nicht genügend Hilfslieferungen über die Grenzen. Ortswechsel: Kiryat Gat, eine Stadt im Süden Israels. Vergangene Woche besucht Premierminister Netanyahu den Ort, von dem aus 200 amerikanische Soldaten den Trump-Plan überwachen und die Umsetzung steuern sollen. Auch weitere internationale Truppen und Diplomaten sind dabei. Manche Israelis hier kritisieren, dass die USA über die Zukunft im Gazastreifen bestimmen. Wir sind ein souveräner jüdischer Staat. Wir müssen selbst für uns entscheiden. Wir brauchen keine Hilfe. Ich respektiere Trump, aber er schreibt uns zu viel vor. Währenddessen heute Nachmittag in Istanbul. Außenminister von muslimischen und arabischen Staaten treffen sich. Sie sollen laut Trumps Plan Soldaten in den Gazastreifen schicken. Der türkische Außenminister fordert ein UN-Mandat für einen solchen Einsatz. Israel lehnt jedoch ab, dass sich die Türkei überhaupt an der Truppe beteiligt. Viele Streitpunkte sind offen, während die Menschen in Gaza warten. Wir brauchen Transparenz, jemanden, der uns nicht im Stich lässt, gerecht und fair ist, beim Wiederaufbau, in medizinischen Einrichtungen, im Bildungswesen, bei der Verteilung von Gütern und in allen anderen Bereichen. Bisher wurden wir in jeder Hinsicht unterdrückt. Dafür brauche es eine palästinensische Regierung, sagt er. Hoffnung, dass sich die Lage in Gaza schnell bessert, habe er aber kaum.
Die sogenannte gläserne Decke ist in Deutschland offensichtlich immer noch höher und dicker als in den meisten anderen europäischen Ländern. Denn zwar sind Frauen in Deutschland häufiger berufstätig als in vielen anderen EU-Staaten. Und beim Anteil der Erwerbstätigen liegen Frauen hierzulande fast gleich auf mit den Männern. Aber wenn es um Frauen in Führungspositionen geht, dann ist Deutschland deutlich unterdurchschnittlich. Nur 29,1% der Posten waren im vergangenen Jahr mit einer Frau besetzt, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Und das ist seit mehr als 10 Jahren schon so gut wie unverändert so. Über Gründe und Auswirkungen dieser Entwicklung Fabian Siegel und Sabine Steinfurt.
Auf eine Frau kommen hier umgerechnet 2 Männer. Die Firma Erbe in Tübingen stellt Hightech-Geräte für chirurgische Eingriffe in Kliniken her. Rund 2/3 der 2200 Mitarbeitenden weltweit sind männlich. Der Vorstand ist es sogar komplett, nicht weil man etwas gegen Frauen habe.
Wir bieten auch speziell für Eltern und hier natürlich auch für Frauen viele Möglichkeiten, dass man flexibel arbeiten kann, auch von zu Hause. Und trotzdem sehen wir, dass sich leider zu wenig Frauen bewerben auf Führungspositionen.
Sie ist eine der Ausnahmen, Personalchefin Britta Wagner, Mutter von 3 Kindern und trotzdem Führungskraft bei Erbe. Wie sie es findet, dass im Vorstand nur Männer sitzen?
Einerseits fördert es natürlich den Wunsch, einfach noch mehr qualifizierte Kolleginnen zu bekommen auf Führungsebene. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich hier erlebt habe, dass es wirklich um Leistung ging, um Potenzial ging, ungeachtet des Geschlechts.
Doch Leistung allein reicht offenbar nicht. Laut Statistischem Bundesamt hatten im Jahr 2024 1,32 Millionen Männer in Deutschland eine Führungsposition, aber nur 540.000 Frauen. Der Frauenanteil liegt damit bei 29,1%, quasi der Stand von vor 10 Jahren und deutlich unter dem EU-Schnitt von 35,2%. Die Folge: solche Bilder, die Chefs großer deutscher Unternehmen im Juli beim Kanzler, fast ein reines Männertreffen. Andere EU-Länder sind da weiter. Mehr Kita-Plätze, bessere Arbeitszeitregelungen und noch mehr.
Da sind vielleicht insbesondere auch die Männer gefragt, eben tatsächlich ihren Anteil an der Haus- und Familienarbeit zu übernehmen. Das klingt immer so sehr banal, ist aber tatsächlich natürlich die Voraussetzung dafür, dass Frauen auch mehr sich im Job engagieren können.
Das Familienunternehmen VD, ein Hersteller von Berg- und Sportausrüstung in Tettnang am Bodensee, scheint genau diese alten Denkmuster aufgebrochen zu haben durch eine Reihe von Angeboten.
Also wir haben vor über 20 Jahren damit angefangen, haben genau hingehört, was sich Frauen eigentlich wünschen, um Frauen in Führung zu bekommen, und haben ein Kinderhaus, wir haben Teilzeit auch in Führungspositionen, wir haben Vertrauensarbeitszeit, hohe Flexibilität und ganz viel auch Beziehungsarbeit, um wirklich an den Leuten dran zu sein.
Das gelingt?
Das gelingt. Wir haben 45% Frauen in Führungspositionen. Die Geschäftsleitung ist 50-50. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig als Vorbild.
Genau diese Vorbilder brauche es und den ernsthaften Willen aller Beteiligten. Dann könnte es klappen mit mehr Frauen in Führungspositionen.
Es mag ja eine Zeit gegeben haben, in der manche Kommunen geradezu im Geld schwimmen konnten. Doch entweder ist das Legende oder diese Zeit liegt schon Jahrzehnte zurück. Heutzutage ist Lokalpolitik meist damit beschäftigt, den Mangel zu verwalten. Was sich daran zeigt, dass Geld für die Straßenreinigung fehlt, die Kulturförderung zusammengestrichen wird oder dass Schwimmbäder dicht machen müssen. Das kommunale Defizit lag vergangenes Jahr bei fast 25 Milliarden Euro, Höchststand seit 1990. Unter anderem beklagen viele Städte und Gemeinden, dass ihnen von Bund und Ländern immer mehr Aufgaben übertragen würden, etwa in der Sozialpolitik, ohne dass dafür ein angemessener finanzieller Ausgleich erfolge. Dabei sollte doch das Prinzip, wer bestellt, der zahlt, gelten. Wie es in Wirklichkeit oft aussieht, Laura Kloppenburg und Julia Kretschmer.
Die städtischen Betriebe in Heidenheim an der Brenz. Sie kümmern sich darum, dass die Stadt gepflegt aussieht und sitzen selbst in einem baufälligen Gebäude. Die Mitarbeiter arbeiten zwischen bröckelnden Fassaden unter tropfender Decke.
Hoffnung, Wunsch und Ziel ist gleichzeitig tatsächlich ein Neubau, wo wir einfach entsprechend auch sichere Betriebsabläufe darstellen können.
Da braucht es Geduld, denn Oberbürgermeister Michael Salomo fehlt das Geld für Sanierungen, aber auch für Grünflächen, Straßen, Vereine. Die notwendigen Mittel, oft gebunden in Aufgaben, die Bund und Land der Stadt vorgeben. Beim Kita-Betrieb etwa. Früher habe der 500.000 Euro gekostet, heute 1 Million, weil für jedes Kind ein Platz vorgehalten werden muss.
Bund und Länder haben halt gemerkt, es sind ganz viele Themen, die kommunal sind. Und wenn sie da mitspielen, können sie Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne begeistern. Und haben dann immer höhere Standards in den Kommunen definiert. Zum Beispiel die U3-Kinderbetreuung, ein Rechtsanspruch für jeden. Und das löst bei den Städten gewaltige Kosten aus.
Seit 12 Jahren jetzt arbeitet Michael Salomo in der Kommunalpolitik. Die Begehrlichkeiten des Bundes seien gewachsen und mit ihnen die Defizite in den Kommunen. In Salomos Stadtkasse fehlen rund 39 Millionen Euro. Im Gegensatz zu vielen Amtskollegen ist er da noch gut aufgestellt, wird heute bei der Kommunaltagung in Mannheim deutlich, zu der der Bundesinnenminister geladen hat.
Überall dort, wo die Bürgerinnen und Bürger den Staat als nicht mehr handlungsfähig erleben, spüren wir, dass radikale Tendenzen zunehmen.
Und deshalb ist es wichtiger, an dieser Stelle diese Dramatik bewusst zu machen, denn es geht um die Lebensqualität in den Städten und damit geht es eben auch um die Lebensqualität für die Menschen in unserem Land.
Alexander Dobrindt nimmt die Nöte ernst und spielt auf Zeit.
Es wäre jetzt ein bisschen voreilig zu sagen, wie man dieses Thema löst, dem kann man nicht vorweggreifen. Aber klar ist, dass wir uns mit der Unterfinanzierung der Kommunen auseinandersetzen müssen.
Das soll im sogenannten Zukunftspakt geschehen. Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sollen ab heute in Arbeitsgruppen über Lösungen diskutieren. Die Ergebnisse dann im nächsten Jahr Grundlage für eine Entscheidung sein.
Wir haben jetzt gesehen, dass wir von zu viel Bürokratie sprechen, von zu wenig Finanzmittel auf kommunaler Ebene. Das wäre vielleicht nicht passiert, wenn man eher mit den Kommunen gesprochen hätte, statt die ganze Zeit über die Kommunen gesprochen.
Eine salomonische Lösung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, sie lässt noch auf sich warten. Eine Annäherung ist geschafft.
Ja, aber bis es eine salomonische Lösung gibt, verfahren viele Städte und Kommunen nach dem Motto, Not macht erfinderisch. Und da helfen manchmal schon kleine Maßnahmen, um gegenzusteuern. Mal ein bisschen Farbe, etwas mehr Beleuchtung oder frisches Grün. In Stuttgart sucht man ganz gezielt nach den Orten, an denen sich Menschen unsicher fühlen. Dafür werden sogar eigene Stadtrundgänge angeboten. Unsere Mittendrin-Reporter Jenny Rieger und Tobias Feist haben einen dieser Exploratory Walks, also Erkundungstouren, begleitet. Unterwegs zu den Problemzonen im Stadtbild von Stuttgart.
Wir bewegen uns ja jetzt hier an der Glättpassage in dem oberen Bereich.
Das ist kein normaler Stadtspaziergang im Sonnenschein.
Und Sie können dann einfach mitteilen, wo Sie sich eben nicht so wohlfühlen.
Genau darum geht es, ums Nicht-Wohlfühlen. Welche Orte machen Angst? Wo fühlt man sich bedroht? Kurz, was stört im Stadtbild? Nur ein paar Schritte weiter, eine Passage zwischen Bahnhof und Theater.
Was einem da so unheimlich ist, ist, dass dieses Gebäude alles komplett da leer steht.
Ich habe jetzt hier, mache mir keine Sorgen, wenn ich hier durchlaufe, aber man mag hier auch nicht sein.
Exploratory Walks, erkundende Spaziergänge, nennt Elena Krämer das, was sie regelmäßig im Auftrag der Stadt Stuttgart durchführt. Anwohner, Schüler, eben Betroffene zu Wort kommen lassen mit ihren Sorgen.
Dann ist diese Passage bevölkert von jungen Männern, die sich auch gerne mal schubsen, die ganz laute Rapmusik aufdrehen. Also das ist schon ein bisschen unheimlich. Und da könnte man mit viel Licht und viel mehr Präsenz sicherlich eine ganze Menge machen.
Präsenz. Zeigen, dass man die Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und dann auch was verändern. Im Rathaus berät sich Elena Krämer mit dem Stuttgarter Ordnungsbürgermeister. Die Stadtbilddebatte des Kanzlers hat man hier natürlich verfolgt. Das eigentliche Problem aber sei,
dass die Bürger das Gefühl haben, der Staat sieht ihre Probleme nicht mehr. Der Staat im weitesten Sinne ist nicht mehr für sie da. Es geht also nicht um die große, schlimme Kriminalität, sondern wirklich um die kleinen Dinge des Alltags.
Kleine Dinge, so wie diese Unterführung an einer Schule. Noch vor wenigen Monaten sah es hier so aus. Müll, Zigarettenkippen, Graffiti, es roch nach Urin.
Die Kleineren haben sich dann auch gefürchtet, hier durchzugehen, weil eben größere Gruppen hier rumstanden oder haben sich halt nicht so wohl gefühlt.
Elena Krämer hat die Sorgen der Schüler aufgenommen und an die Stadt weitergeleitet. Inzwischen wurde die Unterführung umgestaltet. Helle Wände statt Graffiti, ein Rauchverbot und große Spiegel. Vom Angst zu fast einem Spielort.
Durch das Helle haben wir eben diesen Höhlencharakter zu einem Ort gemacht, wo man einfach neugierig wird, wo man reinkommt, wo man auch sieht, was ist denn da. Das sind so Spiegel, das sind Verkehrsschilder und so weiter. Dass man da reinschaut und dann einfach eine bessere Übersicht hat und ein gutes Gefühl hat, hier durchzulaufen, das ist eigentlich die Idee.
Doch können rein bauliche Maßnahmen wie ein paar Spiegel oder etwas Farbe das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern, wenn das eigentliche Problem schwierige Mitmenschen sind? Der Stuttgarter Eckensee ist ein Brennpunkt für Kultur und für Kriminalität. Am einen Ufer reihen sich Landtag und Oper, am anderen lagern Obdachlose, werden Drogen verkauft, feiern Jugendliche. Die Polizei zeigt Präsenz, das Problem aber bleibt.
Nachts hat man schon mehr, auch als Mann jetzt, mehr Angst hier, weil hier viel los ist. Wie gesagt, hier trinken die viel, feiern die viel, viele Jugendliche.
Ich denke, es ist jetzt eine kleine Gruppe an Menschen, die eigentlich den großen Gruppen an Menschen, die letzten Endes auch die ganze Finanzierung und so weiter hier übernehmen, weil sie arbeiten gehen, das Leben ja eigentlich vermiesen.
Menschen vertreiben, das will hier niemand. Aber was dann? Einfach ein paar mehr Lampen einschalten für ein besseres Gefühl?
Irgendwo ein Licht anschalten, das nicht funktioniert, ist ja einfach. Es wird Sachen geben, die man ändern kann und dann wird es besser und dann wird es sicherer. Und was dann am Ende rauskommt, weiß man am Anfang nicht, aber wenn man es nicht versucht, da kommt auf jeden Fall nichts dabei raus. Ja.
Wichtig ist, es wird gesprochen in Stuttgart über Räume, über Angst, über das Stadtbild. Immerhin, ein Anfang ist gemacht.
Und jetzt weitere Nachrichten, Thorsten, mit dir.
Die Bundesregierung will zum Januar kommenden Jahres einen Industriestrompreis einführen. Verhandlungen mit der EU-Kommission darüber stünden kurz vor dem Abschluss. Das erklärte Bundeswirtschaftsministerin Reiche heute in Berlin. Die staatliche Förderung soll vor allem energieintensive Unternehmen wie die Stahlindustrie entlasten. Diese beklagen schon länger, dass sie für Strom mehr bezahlen müssen als die Konkurrenz in anderen Ländern. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer lehnt ein Losverfahren beim Wehrdienst ab. Militärisch sei es entscheidend, alle jungen Männer eines Jahrgangs zu mustern, sagte Breuer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundeswehr müsse wissen, auf wen sie im Verteidigungsfall zurückgreifen könne. Bei einem Losentscheid kämen unter Umständen ungeeignete Menschen zur Truppe, so Breuer. Derzeit berät der Bundestag ein neues Wehrdienstgesetz. Fachpolitiker aus Union und SPD hatten vorgeschlagen, junge Männer per Los zur Musterung heranzuziehen, wenn sich nicht genug Freiwillige melden. Auf der Suche nach einem Endlager für den deutschen Atommüll hat die zuständige Expertenkommission einen Zwischenbericht vorgelegt. Grundsätzlich untersucht werden Gegenden, in denen es Steinsalz, Tongestein oder Granit gibt. Damit kam etwa die Hälfte von Deutschland in Frage und wurde geprüft. Hier dunkelgrau. Mit dem Zwischenbericht sind nun viele Regionen ausgeschlossen, hier rot und gelb. Die blauen Gebiete hingegen kämen als Endlagerstandort in Frage. Die dunkelgrau gefärbten Gebiete müssen noch überprüft werden. Das Auto des parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion Baumann ist vor dessen Haus in Hamburg in Flammen aufgegangen. Wie sein Büro mitteilte, ereignete sich der Vorfall am frühen Morgen. Das Fahrzeug sei auf Baumanns Ehefrau angemeldet. Insgesamt brannten 4 Autos. Die Polizei vermutet, dass ein Wagen angezündet wurde und die Flammen dann auf die umstehenden Fahrzeuge übergriffen. Das Online-Portal Indymedia veröffentlichte einen anonymen Post, in dem die linksextremistische Antifa sich zu dem Brand bekennt. Der Staatsschutz ermittelt. Erneut hat ein schweres Erdbeben Afghanistan erschüttert. Es ist das 2. innerhalb von 2 Monaten. Das Epizentrum des Bebens, der Stärke 6,3, lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte nahe der Stadt Masai-Sharif im Norden des Landes. Mindestens 27 Menschen kamen ums Leben. Mehr als 720 wurden nach Angaben einer staatlichen Nachrichtenagentur verletzt. Hunderte Wohnhäuser wurden zerstört. Das Land am Hindukusch gilt als besonders anfällig für Erdbeben.
Neue Partnerschaften beim Handel, mehr Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien oder beim Ausbau der Infrastruktur. Die Themenliste ist lang für Frank-Walter Steinmeier auf seiner einwöchigen Reise durch afrikanische Länder. Nach dem ersten Stopp in Ägypten ist der Bundespräsident heute in Ghana empfangen worden. In dem westafrikanischen Land geht es insbesondere um eine neue Kooperation in der Impfstoffforschung. Und in Ghana zeigt sich, in kaum einem Bereich sind die Möglichkeiten und Fortschritte durch künstliche Intelligenz so wirksam wie in der Medizin. Riesige Datenmengen können ausgewertet, Diagnosen in Sekunden erstellt werden. Das hilft in ganz besonderer Weise da, wo das medizinische Personal fehlt, wie Caroline Imlau am Beispiel eines Startups zeigt.
Kufuri-Dua, eine Kleinstadt 2 Autostunden nördlich von der Hauptstadt Accra entfernt. In dieser Region in Ghana leben gut 3 Millionen Menschen. Vor dem Diagnosezentrum warten Patienten auf Röntgen und andere Aufnahmen. Hier gibt es die einzige Möglichkeit in der ganzen Region, eine Mammographie zur Brustkrebsdiagnose machen zu lassen. Die Röntgenassistentin hat dabei keinen Arzt an ihrer Seite, sondern künstliche Intelligenz. KI kann für uns den Stress reduzieren und die Arbeit einfacher machen. Wir haben in Ghana so wenig Radiologen. Da hilft sie den Patienten sehr. Die KI dazu hat Darlington Akogo entwickelt. Sie wertet die Bilder aus. In Sekundenschnelle gibt es eine Diagnose. Die KI verkürzt die Geschwindigkeit, mit der man eine Diagnose bekommt, dramatisch. In der Medizin spielt Zeit eine große Rolle. Bei einer Mammographie etwa geht es ja um potenzielle Krebsfälle. Gerade da kommt es darauf an, eine frühzeitige Diagnose zu bekommen. Der 29-Jährige will mit seinem Team die KI noch weiter entwickeln. Schon jetzt kann sie auch Blutbilder auswerten, Risikoeinschätzungen geben und vieles mehr. Gerade arbeiten wir mit der ghanaischen Regierung zusammen. Unser KI-System soll bald in jeder öffentlichen Gesundheitseinrichtung im Land eingeführt werden. Dazu brauchen wir auch Partner bei der Finanzierung. Das alles bereitet uns auch schon mal Kopfschmerzen. Aber am Ende helfen wir Menschen, die sonst keinen Zugang zu bezahlbarer Gesundheitsversorgung haben. In Ghana kommen nach Angaben der WHO weniger als 2 Ärzte auf 10.000 Patienten. In Deutschland sind es 45. KI könne dem Ärztemangel etwas entgegensetzen, meinen Experten. KI kann die Gesundheitsversorgung individualisieren und so gewährleisten, dass mehr Menschen hier in Ghana die richtige Diagnose bekommen. Damit bekommen auch mehr Patienten die angemessene Versorgung. So können wir sicherstellen, dass es keine Fehldiagnosen gibt und damit auch die richtige Behandlung. Akogo ist stolz, dass sein Startup Ghana auf die KI-Weltkarte gebracht hat. Er spricht oft auf Konferenzen und ist an verschiedenen UN-Programmen beteiligt. Wir entwickeln eine Technologie für den allgemeinen Gebrauch im Gesundheitswesen. Das funktioniert überall auf der Welt. Auch wenn Ghana unsere Heimat ist, haben wir das Unternehmen nicht nur für unser kleines Land mit seinen rund 30 Millionen Menschen geschaffen. Er träumt davon, dass seine KI vielleicht schon bald von Milliarden Menschen genutzt werden wird.
Die Lebensumstände, die Gefühle und die Aussichten mögen sich verändern, doch die Liebe bleibt. Das jedenfalls wünschen sich viele Paare, die zusammen alt werden. Doch die Wirklichkeit, die sieht dann oft anders aus, wenn Alltag, Abnutzung und allgemeine Sprachlosigkeit eine Ehe beherrschen und eine Liebe erlöschen lassen. Wie schafft man es aber, sollte da irgendwo tief im Innern einer Beziehung doch noch ein kleiner Funke glühen, den wieder auflodern zu lassen? Dieser Frage geht das Filmdrama Dann passiert das Leben nach. Mit Anke Engelke und Ulrich Tukur in den Hauptrollen. Und Antje Harries und Gregor Vossilus haben es schon gesehen.
Wie geht es sonst?
Anke Engelke als Krankenschwester Rita. 35 Jahre Ehe hat sie hinter sich, lebt in einer versteinerten Beziehung mit ihrem Mann Hans, Ulrich Tukur. Der wird als Schuldirektor gerade in den Ruhestand versetzt.
Auf sie trifft zu, dass sie sich eingerichtet hat in einem Leben, dass sie auf der einen Seite ihr Leben natürlich selbst kuratiert, auf der anderen Seite ist sie voller Reue und trägt natürlich auch die Tendenz in sich, Vorwürfe zu machen oder Vorwürfe zu spüren ihrem Mann gegenüber.
Was wir immer sehr gut verkaufen, sind diese ganz dezenten, farblich, aber dennoch flexiblen Töne.
Die finde ich gut.
Blau bitte nicht. Komm ich mir vor wie im Schwimmbad.
Was dachtest du denn, rosa?
Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht friert man da weniger bei so warmen Farben.
Ja, bestimmt.
Ich wollte eine Liebeserklärung an eine lange Liebe erzählen, weil ich das immer schon bewundert habe, wenn Menschen ein Leben lang miteinander verbringen. Durch die Hölle gehen zusammen, aber trotzdem beieinander bleiben.
Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass der Anzug nicht passt? Betont Ihre kurzen Beine.
Soll ich Ihren Teller schon mitnehmen?
Ja, das Schnitzel ist zäh, das kann man nicht essen.
Oh.
Ich finde das irritierend. Dass sie so ehrlich ist. Ich finde das manchmal auch wahnsinnig unnötig, aber irgendwie imponiert mir das auch und ich finde das sehr echt.
Kann ich was dafür, dass du nicht glücklich bist? Warum hast du nicht einfach alles hingeschmissen und Medizin studiert? Das, was du eigentlich wolltest?
Weil ich zu feige war!
Dann geschieht die Katastrophe. Versehentlich überfährt Rita einen Menschen. Diese Tragödie bricht die eingefahrene Beziehung auf.
Es kam raus, dass der Mann stark alkoholisiert war.
So einfach ist das für dich?
Du hast nicht das Recht zu glauben, dass es für mich einfacher ist als für dich.
Dass man in richtig und falsch einteilt, ganz seltsam, dass es nur diese beiden Optionen gibt, dass etwas richtig ist oder falsch. Da ist doch so viel dazwischen und ich weiß auch gar nicht, ob es richtig und falsch gibt.
Tanz mit mir.
Dann passiert das Leben. Ein präzise beobachtetes, einfühlsames Eheporträt. Ob es dafür die große Leinwand braucht, sei dahingestellt. Engelke und Tukur schauen wir aber gern zu.
Und Sie können das auch ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und in der Zwischenzeit schauen wir jetzt Claudia zu, die uns zeigt, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.
Ja, Ingo, es gibt viel Sonnenschein und auch die Temperaturen steigen noch mal kräftig nach oben. Das, was jetzt für Anfang November eher ungewöhnlich wäre. Auf dem Strömungsfilm sieht man, hier liegt ein Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik und mit diesem Tief wird ziemlich warme Luft nach Deutschland gelenkt. Wir selbst liegen unter einer Hochdruckbrücke und das bedeutet eben viel Sonne. Allerdings, weil der Wind ganz schwach ist, besteht auch die Nebelproblematik. Gerade an Flüssen kann es eine richtig dicke Suppe sein, insbesondere so im Süden Bayern, Baden-Württemberg, die sich den ganzen Tag nicht so richtig auflöst. Mit einer Ausnahme. Auf den Bergen wird es richtig sonnig. Beispielsweise 3000 Meter Höhe, heute minus 7 Grad, also noch ganz schön kalt. Und auf 1500 Metern zum Beispiel Feldbergniveau 2 Grad, 3000 Meter wäre dann so ungefähr Zugspitze. Die nächsten Tage aber steigen die Temperaturen auch in den mittleren und in den großen Höhenlagen deutlich an. Man sieht 4, 7, 7 Grad, Zugspitze beispielsweise Mittwoch und Donnerstag, dort oberhalb des Nebels strahlender Sonnenschein, 1500 Meter 12, sogar 13 Grad, dann Richtung Wochenmitte. Jetzt in der Nacht ist es im Süden schon oft sternklar. Dann bildet sich Nebel die Donau entlang am Rhein und beispielsweise am Bodensee. Im Nordwesten und Norden gibt es morgen auch noch ein paar dichtere Wolkenfelder. Letzte Tropfen Richtung Niedersachsen und Vorpommern. Die wird es nur noch in der Nacht geben. Morgen dann trocken, aber eben noch etwas stärker bewölkt. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück, da wo es sternklar ist, auf -1, -2 Grad. Unter den dichten Wolken 10 bis 12 Grad morgen früh. Und am Nachmittag haben wir dann Höchsttemperaturen von verbreitet 11 bis 17, 18 Grad am Nordrand der Eifel. Auch die nächsten Tage bringen eine Menge Sonnenschein. Immer noch etwas dichtere Wolken am Mittwoch im Norden und Sonne im Süden, vor allem nach Nebelauflösung. Am Donnerstag dazu dann Höchsttemperaturen im Westen von bis zu 19 Grad.
Na, das sind ja mal Aussichten. Vielen Dank, Claudia, für diese Sonne im Anmarsch. Soweit unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt die Weltspiegel-Doku Trump's USA, United States of Angst. Ein Jahr nach der erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.
Und danach geht es um Russlands wilde 90er zwischen Demokratie und Putin.
Morgen haben wir dann neue Tagesthemen für Sie, dann mit Jesse Wellmer an dieser Stelle.
Schönen Restabend noch. Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.